Viele Christen kennen Römer 8 als Kapitel über den Geist, doch Paulus entfaltet hier noch etwas Tieferes, eine unsichtbare, aber mächtige Wirklichkeit, die unser tägliches Leben bestimmen kann wie das Atmen oder die Schwerkraft. Hinter unseren Mühen, heilig zu leben, steht oft die Frage, ob Gott uns allein lässt oder ob es in uns eine göttliche Kraft gibt, die von selbst wirkt. Wenn wir verstehen, wer der verarbeitete dreieine Gott ist und wie er als Gesetz des Geistes des Lebens in uns wohnt, bekommen Freiheit von der Sünde und Ruhe in der Nachfolge eine neue, befreiende Perspektive. Der verarbeitete dreieine Gott als Person in uns. Wenn Paulus in Römer 8 vom Gesetz des Geistes des Lebens spricht, steht dahinter die ganze Bewegung Gottes auf uns zu. Der dreieine Gott ist nicht abstrakt bei sich geblieben. Der Vater sandte den Sohn, der Sohn wurde Mensch und trat in unsere Geschichte ein, in die Gestalt des Fleisches der Sünde, ohne selbst zu sündigen. Am Kreuz ließ Gott in diesem Fleisch die Sünde verurteilt werden, in der Auferstehung erhob er den Sohn in eine neue Seinsweise, und in der Himmelfahrt wurde ihm alle Vollmacht gegeben. Durch diese konkrete Heilsgeschichte ist der dreieine Gott verarbeitet worden, nicht im Sinn einer Veränderung seines Wesens, sondern im Sinn einer in der Zeit vollzogenen Zubereitung, er ist der geworden, der er von Ewigkeit her sein wollte, der nahe, mit uns vereinte Gott. Darum heißt es in Römer 8:3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Gottes Handeln mit der Sünde ist der Weg, auf dem er sich selbst uns zugänglich gemacht hat. Dieses Verständnis des Gesetzes begegnet uns ebenfalls durchgängig in Kapitel 7. So sagt Paulus zum Beispiel in 7 Stunden und 21 Minuten, ich finde dann das Gesetz, dass, wenn ich das Gute tun will, das Böse bei mir vorhanden ist. Hier bezeichnet Gesetz ein Prinzip, das automatisch und auf natürliche Weise wirkt. Dieses Verständnis des Gesetzes ist wissenschaftlich. Die Folge dieser göttlichen Geschichte ist, dass der dreieine Gott heute nicht nur über uns regiert, sondern als lebengebender Geist in uns wohnt. Paulus kann in demselben Abschnitt ohne Bruch von Gott, von Christus und vom Geist sprechen, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Doch wenn jemand den Geist Christi nicht hat, ist er nicht sein. Der eine dreieine Gott ist als Person in unserem inneren Menschen gegenwärtig. So wie Sünde in der Schrift nicht bloß als Kraft, sondern in Verbindung mit Satan als Person erscheint, ist auch das Gesetz des Geistes des Lebens nicht bloß ein anonymes Prinzip, es ist der verarbeitete dreieine Gott selbst, der als lebendiger, redender, liebender Geist in uns Wohnung genommen hat. Wer das im Glauben fasst, blickt nicht mehr auf einen fernen Gott, den er von außen beeindrucken müsste, sondern lebt mit einem innerlich nahen Herrn, der die Initiative ergreift. In allen Regungen des Tages, in Gedanken, Stimmungen, Entscheidungen, ist er da, sanft aber beharrlich wirkend. Diese innere Gegenwart trägt und korrigiert, tröstet und formt. Daraus erwächst stille Zuversicht, nicht ein Gesetz auf Stein, sondern Gott selbst in Person ist unser Gesetz des Geistes des Lebens. In dieser Gewissheit darf das Herz ruhiger werden und zugleich erwartungsvoll, wer so in uns wohnt, wird uns nicht sich selbst überlassen, sondern sein Leben in uns zur Entfaltung bringen. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Doch wenn jemand den Geist Christi nicht hat, ist er nicht sein. Zu wissen, dass der verarbeitete dreieine Gott als Person in uns wohnt, löst uns aus dem Gefühl geistlicher Vereinsamung und Überforderung. Das christliche Leben wird nicht primär zu einem Projekt, das wir für Gott erfüllen, sondern zu einem gemeinsamen Weg mit ihm, der in uns lebt und handelt. Wo wir im Glauben anerkennen, dass er der innere Herr unserer Gedanken, Wünsche und Entscheidungen ist, dort beginnt unser Alltag, von innen her verwandelt zu werden. Schuld und Versagen behalten nicht das letzte Wort, weil derselbe Christus, der die Sünde im Fleisch verurteilt hat, nun in uns wohnt und uns beständig neu ausrichtet. Diese Einsicht macht nüchtern und zugleich froh, nüchtern, weil sie unsere Unfähigkeit entlarvt, froh, weil sie Gottes anhaltende Nähe und Wirksamkeit in unserem innersten Zentrum bestätigt. Das Gesetz des Geistes des Lebens, Gottes automatische Wirksamkeit. Paulus spricht vom Gesetz der Sünde und des Todes und vom Gesetz des Geistes des Lebens in einer bemerkenswert sachlichen Weise. Er beschreibt nicht zuerst Gebote und Verbote, sondern Webprinzipien, die automatisch greifen. Im gefallenen Menschen erfährt er ein Gesetz, das ihn gegen seine besten Vorsätze hin zur Sünde zieht. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, das Böse vorhanden ist. So wie eine Masse unweigerlich von der Schwerkraft erfasst wird, so zieht dieses Gesetz der Sünde unser Wesen nach unten, in Selbstbezogenheit, in Gottvergessenheit, in Tod. Es ist mehr als schlechte Gewohnheit, es ist ein in die gefallene Natur eingeprägtes, mit Satan als Person verbundenes Prinzip, das uns bindet, obwohl wir anderes wollen. Dass das Gesetz des Geistes des Lebens der verarbeitete dreieine Gott ist, der zum lebengebenden Geist wird, um in uns zu wohnen. Das bedeutet, dass der verarbeitete dreieine Gott selbst das Gesetz des Geistes des Lebens ist. So wie die Sünde eine Person ist, Satan, so ist auch dieses Gesetz eine Person, der dreieine Gott. Dem stellt Paulus in Römer 8 das andere Gesetz gegenüber, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der verarbeitete dreieine Gott, der als lebengebender Geist in uns wohnt, wirkt ebenfalls nicht nur gelegentlich oder punktuell, sondern als innewohnendes, installiertes, automatisches und innerlich wirkendes Gesetz. Wo er Raum findet, reagiert er spontan auf Versuchung, Verdunkelung und Todestendenzen mit Leben, Licht und innerer Ausrichtung auf Gott. Man könnte sagen, das stärkere Gesetz hebt das schwächere auf, so wie ein Luftstrom die Schwerkraft überwindet, ohne sie abzuschaffen. Befreiung geschieht daher nicht in erster Linie durch heroische Willensanstrengung, sondern dadurch, dass dieses neue Gesetz in uns zur Geltung kommt. Wer lernt, sich auf den Geist zu richten, nicht auf das Fleisch, erlebt, dass Gottes Wirksamkeit ihm zuvorkommt und ihn trägt. Das nimmt dem Kampf mit der Sünde nicht den Ernst, aber es entlastet von dem bedrückenden Eindruck, alles hinge an der eigenen Spannkraft. Der mächtige Gott hat sich selbst zu unserem inneren Gesetz gemacht, darin liegt eine leise, aber tragfähige Hoffnung auch gegen hartnäckige Bindungen. In der Spannung zwischen diesen beiden Gesetzen wird unser Alltag transparent. Jede Situation, in der wir uns wie automatisch weg von Gott gezogen erleben, macht sichtbar, wie tief das Gesetz der Sünde wirkt. Doch gerade dies öffnet den Blick für die noch tiefere Wirklichkeit des Geistes des Lebens, der nicht weniger zuverlässig arbeitet. Statt zu verzweifeln, darf der Glaube lernen, auf dieses göttliche Gesetz zu zählen. Der Geist Gottes zieht nicht laut und spektakulär, sondern beständig und treu in Richtung Leben, in Richtung Frieden, in Richtung Christus. Die Erfahrung dieses stillen, aber mächtigen Wirkens nährt eine neue Erwartung, der Gott, der in Christus den Tod überwunden hat, wiederholt dieses Überwinden im Kleinen, Tag für Tag, in unserem Inneren. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens ist nicht unpersönliche Kraft, sondern der dreieine Gott selbst, der als lebengebender Geist in uns wohnt. Diese Einsicht schützt davor, geistliches Leben auf Methoden und Techniken zu reduzieren. Wo er das Gesetz ist, dort ist unser Vertrauen auf ihn, nicht auf unsere Fähigkeit, geistliche Prinzipien korrekt zu bedienen. Gleichzeitig wird unser Kampf gegen die Sünde realistischer, wir nehmen ernst, wie stark das andere Gesetz ist, aber wir rechnen zugleich mit dem Stärkeren. Diese Haltung bringt eine nüchterne Gelassenheit hervor, in der Buße und Hoffnung zusammenfinden. Denn derselbe Geist, der uns das Ausmaß unserer Gebundenheit zeigt, ist auch der, der uns Schritt für Schritt daraus herausführt. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, das Böse vorhanden ist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Die Einsicht in das Gesetz des Geistes des Lebens verändert die Art, wie innere Kämpfe verstanden werden. Anstatt in einem Kreislauf aus guten Vorsätzen und anschließender Enttäuschung zu kreisen, darf der Blick auf Gottes verlässliches Wirken gerichtet sein. Der innere Widerstand gegen Sünde wird dann nicht mehr allein als Druck des Gewissens erlebt, sondern als Ausdruck der Gegenwart des Geistes, der in uns arbeitet. Daraus entsteht eine stille Bereitschaft, sich seinem Ziehen zu öffnen, auch wenn Gefühle und Gewohnheiten etwas anderes sagen. Die Freiheit, von der Paulus spricht, ist kein Sprung aus der menschlichen Schwachheit heraus, sondern das Erfahren eines anderen Gesetzes mitten in unserer Schwachheit. Diese Perspektive nimmt dem geistlichen Weg den Perfektionsdruck und füllt ihn mit der Erwartung, dass Gott selbst unser Wachstum im Leben bis zur Reife trägt. Leben im Geist, Gottes Leben durchdringt Geist, Seele und Leib. Römer 8 zeichnet ein weites Bild davon, wie das Leben Gottes unser ganzes Menschsein durchdringt. Der Ausgangspunkt ist unser Geist, dort wohnt Christus als lebengebender Geist. Darum kann Paulus sagen, wenn aber Christus in euch ist, ist zwar der Leib der Sünde wegen Tod, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Hier geht es nicht um eine abstrakte Beteuerung, sondern um eine neue innere Wirklichkeit. Im tiefsten Zentrum des Glaubenden ist Leben, Gottes eigenes Leben als Quelle. Dieses Leben bringt einen neuen inneren Geschmack hervor, ein Empfinden für Gerechtigkeit, für Gottes Willen, für das, was ihm entspricht. In unserem Geist ist bereits eine vollendete Wirklichkeit gegenwärtig, auch wenn sie noch nicht unser ganzes Empfinden ausfüllt. In Römer 8:1 heißt es, also jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. In Vers 2 erklärt Paulus dann, warum es keine Verdammnis gibt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier spricht Paulus vom Gesetz des Geistes des Lebens. Es ist wichtig, dass wir lernen, wie dieses Gesetz wirkt und wie es uns vom Gesetz der Sünde freimacht. Alles, was Paulus im weiteren Verlauf von Kapitel 8 behandelt, steht in Beziehung zum Wirken des Gesetzes des Geistes des Lebens. Von diesem Zentrum aus beginnt das göttliche Leben, unsere Seele zu erfassen, besonders unseren Verstand. Paulus stellt ein scharfes gegenüber, denn der auf das Fleisch gesetzte Verstand ist tot, aber der auf den Geist gesetzte Verstand ist Leben und Friede. Es ist bemerkenswert, dass hier nicht zuerst von äußeren Taten, sondern vom gerichteten Sinn die Rede ist. Wo unsere Gedanken beständig um das Fleisch kreisen, um Selbstbehauptung, Sorgen, Vergleich mit anderen, ängstliche oder begehrliche Fantasien, breitet sich innerlich etwas wie Tod aus, Schwere, Unfriede, innere Zersplitterung. Wo aber der Sinn auf den Geist ausgerichtet wird, also auf die Wirklichkeit Gottes in uns, entsteht ein anderes Klima, Leben und Friede. Das bedeutet nicht, dass Probleme verschwinden, aber die innere Deutung der Wirklichkeit verändert sich. Gottes Gegenwart wird zum Bezugspunkt unseres Denkens, Entscheidungen, Bewertungen und Reaktionen werden von ihm her geprägt. Dieses Wirken des Geistes des Lebens bleibt nicht auf die unsichtbare Innenwelt beschränkt. Paulus spannt den Bogen weiter bis zu unserem Leib und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, durch seinen Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Leibern Leben geben. Schon jetzt erfahren wir eine Vorwegnahme dieser Verheißung, das Leben Gottes erneuert Kräfte, trägt durch Müdigkeit, schenkt in körperlicher Schwachheit eine unerklärliche Standhaftigkeit. Endgültig wird sich diese Zusage in der Auferstehung erfüllen, wenn unsere Leiber verwandelt werden. So zeichnet sich eine durchgehende Linie ab, vom innersten Geist über die erneuerte Seele bis hin zum verherrlichten Leib. Der verarbeitete dreieine Gott als Gesetz des Geistes des Lebens will unser ganzes Wesen erfassen, nicht nur einen frommen Sektor unseres Lebens. Je tiefer dieser Zusammenhang erkannt wird, desto leichter fällt es, das christliche Leben nicht in einzelne Bereiche aufzuteilen. Geistliche Erfahrungen, Gedankenwelt, körperliche Realität, alles steht unter derselben Verheißung des Lebens. Gerade in den Zonen, in denen Todestendenzen spürbar sind, Mutlosigkeit, innere Starre, Erschöpfung, meldet sich das Gesetz des Geistes des Lebens mit leiser, aber beharrlicher Gegenbewegung. Der Geist Gottes drängt nicht ungeduldig vor, aber er gibt nicht auf. Er führt uns Schritt für Schritt hinein in eine Lebensweise, in der unser Denken durch ihn erhellt, unsere Gefühlswelt durch ihn geordnet und unsere leibliche Schwachheit von ihm getragen wird. Denn der auf das Fleisch gesetzte Verstand ist tot, aber der auf den Geist gesetzte Verstand ist Leben und Friede. Wenn aber Christus in euch ist, ist zwar der Leib der Sünde wegen Tod, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Die Wahrheit, dass der Geist des Lebens unser ganzes Wesen durchdringen will, entlastet von der Vorstellung, manche Bereiche seien geistlich irreparabel. Wenn Gottes Leben im Geist bereits gegenwärtig ist, dann besteht berechtigte Hoffnung, dass es auch unsere Gedankenwelt, unsere Gefühlslage und unsere körperliche Schwachheit erreichen kann. Diese Hoffnung ermutigt zu einem ehrlichen Blick auf die eigenen Todeszonen, ohne in Resignation zu verfallen. Gleichzeitig entsteht eine neue Wertschätzung für die unscheinbaren Momente, in denen der Sinn auf den Geist gerichtet wird. In ihnen wirkt das göttliche Gesetz besonders kraftvoll, oft unsichtbar, aber nachhaltig. So wird das Christsein weniger zu einer Abfolge spektakulärer Ereignisse, sondern zu einem Weg wachsender Durchdringung mit Leben, getragen von dem, der sich selbst als Gesetz des Geistes des Lebens in uns gegeben hat. Herr Jesus Christus, verarbeiteter dreieiner Gott, danke, dass du als lebengebender Geist in mir wohnst und als Gesetz des Geistes des Lebens in meinem Inneren wirkst. Du kennst die Macht der Sünde und des Todes, aber du bist stärker und hast mich in dir von dieser Macht freigesetzt. Lass dein Leben meinen Geist, meine Gedanken, Gefühle und meinen Leib durchdringen, damit dein Friede meine Unruhe ersetzt und deine Kraft meine Schwachheit trägt. Lehre mich, im Geist zu bleiben und auf deine stille, beständige Wirksamkeit zu vertrauen, statt in eigener Anstrengung zu kämpfen. Erfülle mich neu mit der Gewissheit, dass du in mir wohnst und treu bist, dein gutes Werk zur Vollendung zu bringen. In deiner Gegenwart ruht mein Herz, und in deiner Gnade gehe ich hoffnungsvoll weiter. Amen.